Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie denn Unternehmen, UnternehmerInnen, MitarbeiterInnen sich der Reise zu mehr Nachhaltigkeit anschließen können und das ökologisch, ökonomisch sowie sozial. Wir als Fan Consulting befinden uns auch schon seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen und dabei nehmen wir euch auch mit, denn am Ende glauben wir fest daran, dass es alle braucht, alle Individuen, alle Unternehmen und vor allem den Austausch untereinander braucht, um für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Und wir, das sind wir immer, Nies und ich. Nies, wie geht's dir?
Maike, mir geht's gut. Ja, es ist halt ein bisschen trist draußen und so, aber ich muss ja sagen, ich liebe auch den Herbst und ich liebe auch die Jahreszeiten. Und das Schöne ist eben auch, wenn man sich damit verbindet, dann hat es irgendwie auch was Schönes. Und insofern, ja, bin ich aber überhaupt noch nicht auf Weihnachten eingestellt und zwar, das kommt, das steht jetzt irgendwie auch wieder an und so geht's mir gerade. Und dir?
Ach ja, ähnlich. Ich gehe heute auch zum ersten Mal auf den Weihnachtsmarkt. Da freue ich mich jetzt aber auch schon drauf mit meinem leckeren Glühwein. Aber ja, wir machen ja auch bei uns jetzt bei Fett wieder so einen digitalen Weihnachts-Adventskalender. Ist ja auch so, da wird man schon angefragt, ob man nicht ein Türchen bestücken würde. Und man ist so, nee, eigentlich würde ich das noch nicht. Aber ich freue mich jetzt trotzdem auf die Zeit, die kommt mit den vielen Lichtern. Und vor allem freue ich mich auf die nächste halbe Stunde. Wen haben wir da, Nils?
Ja, wir haben Fabian Zitzmann zu Gast und Jonas Waga. Beide sind von EcoPals. Und wir gucken heute mal in so ein ganz anderes Thema rein. Und zwar haben wir ja schon häufiger über Mobilität gesprochen. Aber zur Mobilität gehören ja auch Dinge dazu, die man typischerweise nicht auf dem Tacho hat. Ja, also man denkt ja viel über Elektromobilität nach und über Energie und Verbrenner und mehr Fahrräder und Radwege und alles Mögliche. Aber es gibt ja auch Straßen, auf denen wir fahren. Und da gibt es eben auch Straßenbaumaterialien. Und ich fand jetzt im Vorgespräch wirklich interessant, einfach mal zu gucken, okay, welcher Hebel auch da drin steckt in diesem Thema. Also in einem Thema, was so bei mir völlig sozusagen unter dem Radar fliegt. Da werden wir heute mal drüber sprechen. Und Jonas, du hast ja bereits im Studium die Weichen für EcoPals gestellt, indem du dich da schon mit dem Einsatz von nachhaltigen Materialien beschäftigt hast, speziell im Straßenbau. Da freue ich mich halt immer wieder drauf, ja, wie daraus Unternehmen entstehen können, mich darüber oder dass wir uns darüber unterhalten und einfach auch mal gucken, okay, wo ist eigentlich der Hebel und wirklich noch mal in so ein ganz neues Thema wieder reinzugucken. Herzlich willkommen bei uns, Jonas und Fabian.
Dankeschön, schön, dass wir hier sein dürfen, oder?
Wir starten immer rein mit der Frage, die wir immer am Anfang stellen, nämlich wie seid ihr denn jeweils eigentlich auf die Nachhaltigkeit oder zur Nachhaltigkeit gekommen? Ist das schon immer Thema bei euch? Gab es irgendwie ein paar Events? Gab es irgendwie diesen einen Moment, den ja kaum jemand hat, wenn wir mal ehrlich sind? Das interessiert uns aber sehr und ich spiele mal an dich, Fabian.
Nachhaltigkeit allgemein, ich würde sagen, auch in Bezug auf EcoPals, das ist natürlich ein Thema, das befasst einen schon, das begleitet einen schon. Also es begleitet auch einen schon im Studium. Du hattest das ja schon gesagt, auch Jonas und ich haben zusammen studiert. Und das ist ein Thema, das ist allgegenwärtig. Und man macht sich da natürlich, glaube ich, schon auch Gedanken, in welcher Welt will man leben? Wie soll die Welt aussehen? Und ich glaube, gerade was Nachhaltigkeit betrifft, da sieht man ja auch inzwischen wirklich auch an vielen Stellen die Auswirkungen, was passiert, wenn man sich darum nicht kümmert. Und da fand ich es ganz spannend, auch mal zu gucken, okay, ich finde auch, dass das ist ein Feedback, das wir oft bekommen ist, so ein bisschen, dass die Leute sagen, hey, Nachhaltigkeit, was kostet das denn? Ja, und ich glaube nicht, dass das immer mit Mehrkosten direkt verbunden sein muss. Ja, also es gibt da bestimmt auch in bestimmten Bereichen Mittel und Wege und zu sagen, hey, es gibt auch kurzfristige Benefits und wir gucken uns nochmal mit den ganzen Technologien, die wir jetzt in den letzten Jahren auch entwickelt haben, die Welt, die entwickelt sich so schnell, das Thema einfach nochmal an und denken da auch vielleicht mal industrieübergreifend. Und da ich den Werdegang von EcoPals ja von Anfang an da auch mitbekommen habe und da dann auch irgendwann mit eingestiegen bin, hat mich auch genau das fasziniert, dass man eben gesagt hat, hey, wir können kostengünstiger die gleiche Leistung und eine nachhaltige Leistung bringen und damit einen riesen Hebel in Bewegung setzen. Und das, finde ich, ist eine schöne Message, die man sich vielleicht auch mal woanders angucken kann und sagen kann, hey, wir probieren es jetzt einfach nochmal und gucken nochmal, welche Möglichkeiten gibt es, die nicht unbedingt auch vielleicht direkt mit diesen Mehrkosten verbunden sein müssen. Ja.
Und bei dir, Jonas, wie würdest du das beschreiben? Wie bist du zur Nachhaltigkeit gekommen?
Ich glaube, ich habe dem wenig hinzuzufügen, weil ich am Ende auch also Ökonom im Herzen bin und Am Ende haben wir an der Uni ja zunächst in Nepal Sozialunternehmen aufgebaut, die da vor Ort selbst gemanagt sind, aber eben noch unternehmerischen Maßgaben. Und das zieht sich eigentlich durch die Jahre durch. Also dass sich auch da für mich schon gezeigt hat, dass man einfach am effizientesten zu einer nachhaltigeren oder zukunftsfähigeren Welt kommt, wenn man das eben nach wirtschaftlichen Maßstäben versucht. Und dafür sind, glaube ich, dann Technologien wieder eine ganz, ganz, also ein entscheidender Faktor. Und das ist dann das, was mich daran auch begeistert hat. Also irgendwie zu gucken, okay, was können wir an technologischen Lösungen in die Welt bringen und die dann aber so richtig fett skalieren, damit die Welt irgendwie morgen ein Stückchen besser wird.
Also hört sich ja erstmal super an. Ich finde bei diesem Thema halt auch total spannend, auch nochmal in diese Uni-Welt auch nochmal wieder reinzuschauen. Mhm. Also habe ich jetzt eben so gehört, dachte, naja, okay, also Impulse werden ja halt auch im Bildungssystem gesetzt und auch in der Uni gesetzt. Und wenn du jetzt irgendwie darüber sprichst, über Partnerschaften mit Nepal und so, ist das natürlich etwas, was dann eben natürlich auch Baustein ist, dass sich Menschen damit auch verbinden und da irgendwie auch Dinge vorwärts treiben. Das mal beiseite gestellt, finde ich es halt aber trotzdem total spannend, sich mit dem Thema Straßenbaumaterialien auseinanderzusetzen, sozusagen. Das ist ja etwas so, was erstmal so außerhalb meines Spektrums ist. Wie seid ihr denn da drauf gekommen?
Das stimmt wohl. das war auch für uns also jetzt nicht so, das muss ich eben auch sagen, es ist interessant, man geht raus, man geht auf einer Straße, aber man macht sich da gar keine Gedanken drum, ja, wobei es ja trotz alledem irgendwie einen täglich begleitet, ja, also und es war für uns nicht anders und das kommt auch aus dieser, ich sag mal, Nepal-Historie heraus, weil wir eben dort vor Ort waren, gerade Jonas eben auch mit diesem Hilfsprojekt vor Ort. Und da ist aufgefallen, Jonas, du beschreibst das oft besser, aber dass man eben auch nachts einfach sieht, wie Müll verbrannt wird, ja. Und das ist der Hausmüll, der da einfach rausgeht, verbrannt wird, und der halt nicht verbrennt, der liegt halt irgendwo rum. Und parallel dazu gibt es dort aber auch ein Konzept der Plastic Roads, also dass man wirklich sagt, man verwendet das, um Straßen zu bauen. Und wenn man das jetzt mal überträgt und sagt, wir haben ja auch in Europa, wir haben auch in Deutschland ein Riesenmüllproblem. Also es ist so, dass wir zig Tonnen ja täglich in die Müllverbrennung jagen, ja. Und das ist ja auch nicht nachhaltig. Und jetzt ist es natürlich so, dass man, sag ich mal, auch technisch und von der Qualitätssicherung der Straßen etc. pp. In Deutschland ist das natürlich ein ganz, ganz, ganz anderer Schnack. Ja, das muss man schon sagen. Also das ist nicht einfach, man kippt da Plastik rein und dann hat man da irgendwie irgendwas Befestigtes. Ja, so und dieser Weg, sage ich mal, ja, dieser lange technische Weg, den zu gehen, dass man das auch bei uns anwenden kann und dass wir diesen Benefit, sage ich mal, bei uns nutzen können, auf den Weg sind wir gegangen, weil es ist quasi so, wenn man sich die Straße anguckt, dann besteht eine Straße, ich versuche das jetzt mal sehr simplifiziert runterzubrechen, eben aus diesem Gestein und auf der anderen Seite aus Bitumen. Bitumen ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein Erdölprodukt, ja. Was man aber macht, eben besonders auf viel belasteten Straßen, Autobahnen, Logistikzentren, sowas, man benutzt Polymere, die fügt man dem hinzu, damit die quasi, ich nenne sie mal, resilienter werden. Ja, also es geht da um Begrifflichkeiten wie elastische Rückstellung und so weiter und so fort, dass diese Straßen eben länger halten. Und da ist uns aufgefallen, diese Polymere werden größtenteils neu produziert. Und warum müssen wir die denn neu produzieren, wenn wir so viel vor Ort haben bei uns, was wir selber gar nicht verwenden? Und dann kann man sich doch auch mal die Frage stellen, wie können wir das denn technisch, also wie können wir das technisch so fit machen, so ready machen, dass das klappt und dass das auch die Qualitätsstandards, die wir haben, einfach weiter hält. Und über die letzten Jahre sind wir da diesen Weg gegangen und sind da auch sehr stolz drauf, dass wir das jetzt tun können und dass wir die nutzen können. Und ja, ich sag mal, ist natürlich ein langer Weg, aber ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, weil, wie Jonas schon meinte, man kann sich, wenn man nicht aus der Thematik kommt, muss man sich da so reinfuchsen und ist aber auch super spannend. Also ich lerne auch jeden Tag immer wieder was Neues dazu. Wir haben da ein super technisches Team im Hintergrund und das macht echt Spaß, muss ich sagen, ja.
Wie kann ich mir das dann so vorstellen, Jonas? Also ihr hattet dann die Idee, habt gemerkt, okay, lass was draus machen. Und genau dieses technische Team und dieses Ausprobieren, das ist ja wahrscheinlich wirklich also ein jahrelanger Prozess, das haben wir schon gehört. Das kostet ja aber auch was. Also vielleicht könnt ihr da mal so ein bisschen drauf eingehen. Wie kam es dann von der Idee? Habt ihr dann nochmal Funding bekommen? Habt ihr gebootstrapped? Wie sieht das aus? Und was waren denn vielleicht die krassesten Learnings auf dem Weg?
Puh, das ist immer in der Retrospektive so auch irgendwie schwer zu beschreiben. Wir haben ja angefangen als, ich sag mal wirklich, als Verein in Deutschland. Wir wollten dann was in Nepal umsetzen, dachten, ja komm, dann gehen wir dahin und machen es eigentlich so, wie Fabian gerade meinte, dass man es nicht macht, nämlich wir werfen mal ein bisschen Plastikmüll in den Asphalt und gucken, was passiert. Und haben aber auch da ganz schnell gehört, ja, das Jungs, das machen wir nicht. Und dachten uns dann, okay, es ist technisch offenbar doch ein bisschen komplizierter, dann schauen wir eben mal nach Deutschland, weil da sprechen wir die Sprache, verstehen die Leute, vielleicht ist ja jemand bereit, uns zu helfen. Und wir haben tatsächlich also ein paar richtig, richtig starke Partner gefunden, die Uni Kassel, ein Fraunhofer-Institut, das für chemische Technologien, aber auch im Zuge dessen dann eben mitgekriegt, oh wow, auch hier in Deutschland schmeißen wir irgendwie, also das heißt schmeißen, aber hier gehen jährlich hunderttausende Tonnen neue Polymere in die Straße und gleichzeitig verbrennen wir aber Millionen Tonnen, sodass die Ressource komplett verloren geht. Das ist ja ein unglaubliches Mismatch, wo man ja eigentlich denken würde, das passt so gut zusammen. Und das hat damals auch Fraunhofer überzeugt. Die hatten nämlich ein internes Förderprogramm, das AHEAD-Programm, über das wir quasi erstmal Fördermittel bekommen haben. Da waren wir keine selbstständige Einheit, sondern haben das quasi für uns gemacht und durften quasi mal ein bisschen rumprobieren. Und haben aber eben, als wir dieses Mismatch gefunden haben, auch angefangen, und nur in Deutschland, um zu hören, hey, wäre das nicht hier vielleicht auch eine Lösung, die man einsetzen kann? Und dann, also das fing an damit, dass ich mit einem quasi institutseigenen VW-Transporter in irgendeine Verbrennungsanlage im Schwarzwald gefahren bin, um mir da mal von so einem Bagger einfach einen großen Haufen Plastikmüll vor die Füße kippen zu lassen und mal zu gucken, was kann ich damit machen? Und dann bin ich für Stunden mit einem stinkenden Auto wieder zurückgefahren. Also heute erkennt man nicht mehr, dass das mal Müll war, sondern das durchläuft dann so richtige Aufbereitungsprozesse und am Ende kommt dann ein gleichförmiges Produkt daraus, was jetzt von der Neuware nicht wirklich zu unterscheiden ist. Ja, und auf dem Weg dahin, also wir haben mit Fördermitteln angefangen, dann aber auch gemerkt, das meinte ich auch mit diesem Fettskalieren vorhin, das braucht Kapital, das ist eine große Branche. Ich würde den Straßenbau auch eher als einen, also die Branche als Rohdiamanten bezeichnen. Da ist auch viel zu holen, aber man muss eben auch wirklich sehr hart daran arbeiten, damit dann das Glänzen irgendwann zum Vorschein kommt. Und entsprechend haben wir ganz früh auch nach institutionellen Investoren gesucht, die uns auf der Reise unterstützen, haben jetzt auch schon 3 Finanzierungsrunden abgeschlossen und sind da entsprechend finanziert.
Ja, wenn ich aber drauf gucke, okay, Straße, ja, ich habe überhaupt gar keine Idee. Also ich sehe das jetzt hier, dass hier auch in Hamburg ja viel gebaut wird, viele Radwege und so weiter. Da wird gerade viel aufgerissen, kommt viel Straße drauf. Da sieht man halt irgendwie immer, da kommt der neue Asphalt drauf. Das qualmt dann halt eine Zeit lang. Es ist schön, wenn es regnet, wundert man sich, dass das halt abends auch qualmt. Und ich sehe, dass da halt viele LKWs auch kommen, um da halt dann auf relativ wenig Straße dort halt relativ viel Material verbaut wird. Also so kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch um große Materialmengen geht. Aber ich habe überhaupt gar keine Dimension. Vielleicht mögt ihr einfach nochmal sagen, okay, wie groß ist denn der Hebel eigentlich verglichen mit herkömmlichem Asphalt? Und das ist natürlich, das eine ist ja eben anteilsmäßig, aber das andere also im Gesamtvolumen. Also wo seht ihr denn den Hebel dort?
Also wir haben jährlich, wenn wir uns jetzt Deutschland angucken, eine Ausbringungsmenge von so 37, 38 Millionen Tonnen Asphalt. Darunter kann man sich jetzt, glaube ich, relativ wenig vorstellen, aber ein LKW sind 20 Tonnen und hochrechnen müsstet ihr euch das jetzt selber, aber das sind sehr, sehr viele LKWs voll mit Asphalt. Und davon jetzt Bitumen und dann auch Plastik ist wirklich nur ein marginaler Anteil. Also wenn wir uns Plastik angucken, sind das ein paar Kilo auf eine Tonne. Also 0,3% vielleicht. Ja, am Ende ist es aber trotzdem so, dass einfach, also Bitumen als Ölprodukt und dann das Plastik, das sind halt die Bestandteile, die relevant sind für Kosten, die relevant sind für den CO2-Fußabdruck, einfach weil da die Energie reingeht, die fossilen Rohstoffe reingehen und entsprechend ist der Hebel genau da. Und halt, und wenn wir dann gucken, okay, was hat jetzt mal aufs Gewicht gesehen den allerhöchsten Einfluss, dann sind es eben die Polymere, weil die aufwendig aus der Raffinerie kommen. Das sind die hochwertigen Bestandteile. Das Bitumen ist quasi das, was so bei der Erdöldestillation ganz unten übrig bleibt. Und deswegen macht es absolut Sinn, quasi von dem Ende anzufangen und zu sagen, okay, das ist offenbar der effektivste und effizienteste Weg, um erstmal was an der CO2-Bilanz zu tun. Danach kommt das Bitumen, was auch mengenmäßig einfach nochmal sehr viel ausmacht. Und die Gesteine sind, ich sage jetzt nicht irrelevant, aber sind erstmal zu vernachlässigen. Und deswegen, genau, ist der Hebel aus unserer Sicht eben hier bei den Polymeren oder erstmal bei allen fossil basierten Rohstoffen, die im Asphalt zum Einsatz kommen.
Gibt es denn darüber hinaus noch weitere Ideen? Also ihr baut ja quasi ein neues Produkt. Gibt es denn da noch weitere Ideen außer Asphalt, wo man das einsetzen könnte?
Also ja, das Produkt, was wir haben, kann erstmal in allen bitumenbasierten Anwendungen zum Tragen kommen. Also Bitumen zum Beispiel verwendet man auch in Dachbahnen, aber jetzt die Idee, Recycling-Kunststoffe in Anwendungen im Bau unterzubringen, die, denke ich, trägt sich wirklich in ganz, ganz viele Bereiche, die wir uns auch angucken. Dafür nutzen wir eine eigens entwickelte Software, mit der wir Baumaterialien simulieren, um quasi deren Performance vorherzusagen. Das macht uns in der Produktentwicklung deutlich schneller. Aber man muss eben auch sagen, Bau ist ein sehr komplexes Feld. Es greifen in jedem Projekt wirklich tausende verschiedene Stakeholder, aber auch Technologien, Techniken, Materialien ineinander über. Und wenn ich in einem Hochhaus die falsche Schraube verbaue, dann kann das halt katastrophale Auswirkungen haben. Und genauso muss man sich auch Produkte angucken. Also wir können jetzt nicht sagen, klar kann man unsere Ecoflakes einfach, ich sag mal jetzt, als Betonzusatz einsetzen, nur weil wir das gerne so hätten, sondern das sind dann schon eigene Produkte, die wir aber eben auch jetzt mit Hilfe sehr neuer Simulationstechnologien auch deutlich schneller erreichen können.
Wichtig dazu ist vielleicht auch nochmal, dass es ja schon auch unser Anspruch ist zu sagen, wir wollen ja auch die Qualität halten aktuell. Und ich glaube, gerade im Bau, da muss man ja auch offen mit umgehen. Da gibt's ja auch eine Historie von Sachen, die man verbaut hat, die man hätte nicht verbauen sollen. Und deswegen ist es da schon, also hat es schon auch irgendwo eine Sinnhaftigkeit zu sagen, man guckt sich das nochmal 2-3 Mal an, was sind die Auswirkungen. Das hat es natürlich für uns nicht leichter gemacht, ne? Das will ich gar nicht sagen. Aber natürlich mussten wir diese Wege auch gehen, ja. Dementsprechend sage ich, ist das auch eben ein Feld, wo man in der Produktentwicklung gar nicht so schnell unterwegs sein kann wie bei anderen Themen, weil man eben Dinge auch viel, viel präziser testen muss, weil man Auswirkungen testen muss, ja, weil man gucken muss, womit wirkt was und was überlappt sich und wie kann ich das mir gesamt angucken und welche Auswirkungen habe ich in welchen Themenbereichen, über die ich persönlich vielleicht noch gar nicht nachgedacht habe, weil wir da, wie gesagt, ne, weil man da vielleicht erstmal naiv rangeht, aber das eben alles lernen muss. Und genau deswegen ist das eben auch so, wie Jonas sagt, dass wir da auch eine Software inzwischen entwickelt haben bei uns, die sich solche Themen eben nochmal ganz genau anguckt, um da eben auch in eine nachhaltige Qualitätssicherung zu gehen auch einfach. Und weil das ist ja auch irgendwie ein bisschen das, was uns antreibt, zu sagen, wir wollen da was richtig machen. Und genau.
Jetzt hatte ich gesehen, also ihr habt ja auch schon einige Projekte gemacht und ich meine, das ist so eine Zahl, die bleibt natürlich hängen, 100.000 Quadratmeter Straße gebaut. Wie kann ich mir das denn dann so vorstellen? Das wird ja wahrscheinlich in anderen Ländern genauso sein wie hier, dass man ja der Auftraggeber ja die öffentliche Hand ist. Jetzt weiß ich sozusagen für unser Land, dass das Ausschreibungsverfahren, dass das irgendwie Bieterprozesse beinhaltet. Seid ihr da auch schon mittendrin? Wahrscheinlich muss man ja, um da irgendwie mitspielen zu können. Könnt ihr da ein bisschen erzählen, was da vielleicht auch die Erfahrung, auch der Vergleich zwischen anderen Ländern ist?
Also, und was uns mal zum einen, sage ich mal, schon mal aufgefallen ist, dass es diese eine öffentliche Hand in Deutschland ja so quasi gar nicht gibt, ne? Und wenn man sich Straßen anguckt, dann hat man ja mit kommunalen Trägern zu tun, dann hat man mit den Ländern zu tun Und dann hat man mit dem Bund auch nochmal zu tun. Und jeder ist dann natürlich sehr autark in seiner Entscheidung. Und jeder, sage ich mal, kann auch sagen, dass ich erkenne Dinge an, oder eben auch nicht. Und es ist ja auch so, dass wir natürlich einen Weg gehen mussten, wo wir gesagt haben, hey, können wir nicht auch Pilotprojekte machen, um mal auszuprobieren, ob es funktioniert. Ja, das muss man ja auch sagen. Und gerade da merkt man natürlich, wer da vielleicht ein bisschen innovationsoffener ist, wer da sagt, ey, ich finde das eine super Sache, wer das eben nicht ist. Es ist aber eben so, dass wir eben da, das meine ich ja, dass wir da quasi die Qualitätsstandards, die ja bereits bestehen, ja, dass wir die eben erfüllen müssen, ja, in diesen Ausschreibungsthematiken. Und da sind wir jetzt hinterher und sind da zum Glück, ja, sage ich mal, und auch dank unseres starken Teams im Hintergrund, glaube ich, das kann man schon so sagen, sind wir da jetzt gelandet. Es ist aber schon so, das muss ich auch sagen, wenn man im Ausland ist, baut man eine Straße relativ schneller. Und das, also ich pauschalisiere das jetzt so, ich weiß nicht, ob das überall im Ausland so ist, ne? Also ich will das jetzt nicht, ne? Aber es fällt schon auf, dass es natürlich ein langwieriges Verfahren ist. Aber man muss eben auch sagen, wir kommen ja auch mit was Neuem an, ja. Und wir haben ja in einem Projekt, sag ich mal, es gibt ja dann noch denjenigen, der das Asphaltmischgut herstellt. Dann gibt's noch den Straßenbauer und dann gibt's noch den Auftraggeber. Dann gibt's noch uns und das muss natürlich alles passen. Ja? Und das sage ich mal, das ist natürlich das ist ein langer Weg, den man da geht. Ja, und wenn man da, sag ich mal, in anderen Geschäftsmodellen, wenn man da von einem Deal Circle spricht oder sowas, dann glaube ich, ist der bei uns teilweise wesentlich länger. Ja, dafür sind unsere Projekte dann vielleicht auch ab und zu mal größer, das muss man auch sagen. Ja.
Aber das bedeutet, wenn ich jetzt mal auf diese 100.000 Quadratmeter Straße schaue, ich habe ja verstanden, dass da auch Autobahn dabei ist, oder? Vielleicht sozusagen, vielleicht habt ihr ein Beispiel, was man jetzt irgendwie auch konkret benennen kann.
Mal drüber fahren.
Ja. Wo man das auch mal selber ausprobieren kann.
Also klar, gar nicht so weit von euch, bei der Rader Hofbrücke in der Nähe von Kiel. Da wurde tatsächlich auch ein relativ großer Abschnitt mit Ecoflex umgesetzt.
Also Autobahn, konkret A7.
A7 ist das, genau. A7 einmal abfahren und dann bei der Rader Hofbrücke gucken.
Alles klar.
Du weißt ja, was der Wochenende machst.
Ja, genau.
Aber wir haben auch andere Projekte. Es gibt ja auch andere Trends in der Branche gerade. Nachhaltigkeitstrends, sage ich mal. Oder auch Dinge, die Branche hat schon auch erkannt, dass man da jetzt was tun muss. Auch wenn das vielleicht nicht so schnell wie in anderen funktioniert. Da gibt es im Moment die Technik der Niedrigtemperaturabsenkung, dass man eben einfach auch sagt, man muss nicht so, ich sag mal simpel gesagt, den Asphalt so heiß anliefern zum Verbauen. Und da haben wir jetzt auch bei Gießen, das ist die A480, da haben wir auch mit bauen dürfen. Genau, also da wäre auch nochmal eine Option, wenn ein A davor sein solle, zum Beispiel, das wäre auch so eine Sache, ja.
Ja, ich stelle mir das wirklich, ich meine, das ist ja wirklich eine, ja, also von außen betrachtet schon ein dickes Brett, ja, eben wie ihr es schon angesprochen habt, sehr viele unterschiedliche Stakeholder. Ich kann mir das auch als sehr, ja, als ein sehr klassisches Business vorstellen, ja, also dort gibt's ja eben auch viele eingefahrene Wege, also das ist schon ein relativ dickes Brett, was ihr da halt irgendwie bohrt. Insofern würde ich mal sagen, Hut ab, da erste Durchstiche geschafft zu haben. Das ist ja eben auch ein Trust-Thema sozusagen. Also ich glaube schon, da geht es ja auch eben darum, halt Vertrauen, man braucht starke Fürsprecher, da helfen sicherlich halt Themen wie Fraunhofer und so weiter im Hintergrund. Wie würdet ihr denn das beschreiben? Also wie schafft ihr denn das da auch, das Vertrauen aufzubauen, sich halt dann am Ende halt dann eben auch auf einen neuen Weg zu begeben, um etwas auch zu tun, ökologisch? Naja, vielleicht lohnt es sich auch noch ein bisschen. Aber wenn ich mir das mal so vorstelle, wenn ich mir mal andersrum die Brille aufsetze und denke, naja, sozusagen, ich sag mal überspitzt gesagt, für die paar Euro mir dieses Risiko und dieses zusätzliche Thema und da muss jetzt irgendwie auch irgendwer noch neu mischen und so weiter und so fort und für dieses CO2, also richtig muss ich ja, kriege ich auch noch nicht Mecker, wenn ich das halt jetzt irgendwie nicht mache. Wie würdet ihr das umschreiben? Wo stehen wir da?
Also ich denke erstmal, um das Vertrauen aufzubauen, ist es auch also gerade in der Branche wichtig, eine gewisse Zeit lang präsent zu sein und auch immer wieder präsent zu sein. Das heißt, das ist auch das, was wir gemacht haben. Ich glaube, wir waren sehr umtriebig und auch haben versucht, auf möglichst vielen Veranstaltungen dabei zu sein. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass uns bei EcoParts halt auch diese Produktentwicklung ganz lange begleitet hat. Das heißt, wir hatten nicht von Anfang an irgendwie das perfekte Produkt. Und ich wage auch zu behaupten, dass das bei allen Marktteilnehmern so ist, wenn sie an den Markt gehen. Und das, was aber wirklich dazu geführt hat, dass wir auch Fürsprecher gefunden haben, ist halt, dass wir auch relativ offen damit umgegangen sind, dass eben Sachen nicht funktioniert haben, uns kontinuierlich verbessert haben und die Leute auch gesehen haben, dass das passiert. Weil einfach, es gibt keine Guideline für neue Technologien oder Innovationen im Asphaltbau in Deutschland. Da gibt es jetzt kein Lastenheft, nach dem man das einfach abarbeiten kann. Und entsprechend ist auch ganz viel eher so ein bisschen Bauchgefühl und das muss dann halt der Mischmeister oder der Polier irgendwie schon seit 20 Jahren kennen und dann ist das auch gut. Und wenn es dann anders ist, dann ist es immer erstmal schlecht, auch wenn es das gar nicht unbedingt sein muss. Und ich glaube aber da sind wir jetzt so langsam durch. Es gibt natürlich immer noch also viele Kritiker, die irgendwie sagen, nee, Müll gehört nicht in den Asphalt und sich nicht so richtig damit auseinandersetzen, wie diese Aufbereitung funktioniert und was wir eigentlich machen. Aber es gibt eben auch viele, die einfach sehen, okay, die EcoParts, die haben zugehört, die versuchen kontinuierlich irgendwo besser zu werden und einfach so eine Polymere herzustellen, wie wir sie im Straßenbau brauchen. Und das, ja, hat so ein bisschen Respekt erzeugt. Nichtsdestotrotz muss man halt sagen, also, was wir in Deutschland testen, um zu sagen, ob ein Asphalt den Anforderungen entspricht, sind am Ende technische Werte, die keine Aussagekraft darüber haben, wie gut ein Asphalt ist. Das wirklich, also es gibt den Zusammenhang einfach nicht. Und da ist das Ausland wirklich, also da sind so viele Länder meilenweit voraus, weil sie einfach die richtigen Sachen prüfen und auch nach den richtigen Sachen zulassen. Und da sind wir wirklich mindestens 2 Jahrzehnte hinterher, würde ich sagen.
Das heißt, wenn du auch sagst, viel auf Veranstaltungen, viel diese Sichtbarkeit aufklären. Das heißt, also Marketing für das Thema für euch ist schon auch recht wichtig, oder?
Ja, ich denke schon. Aber es ist quasi, ich glaube, diese Branche funktioniert eben nicht über klassisches Marketing, ne? Und das ist ja auch nicht so dieser, ich sag mal, dieser B2C-Ansatz, der ist es ja jetzt wirklich nicht in dem Fall. Ja. Es ist aber eben, glaube ich, da schon wichtig, sich oft in der Branche zu zeigen und ich sag mal, sich selbst und das Produkt auch zu expositionieren und zu sagen, okay, das können wir nicht. Und das, glaube ich, war eine ganz, ganz wichtige Sache in der Entwicklung, wie Jonas schon meinte, dass man da dann eben auch offen mit umgeht, wenn man sagt, man kann was noch nicht. Ja, und dann nach Hause geht und sagt, okay, wie erreichen wir das, Jungs? Wie schaffen wir das? Ne? Wie können wir als Team zusammen sagen, okay, wir setzen uns jetzt hin, wir haben diese Challenge. Und das ist dann natürlich, sag ich mal, die Transferaufgabe, dass wir mit den Technikerinnen und Technikern, mit allen im Team, mit Supply Chain etc. pp. Nochmal ganz oben drauf gucken und sagen, okay, hier gibt's Stellschrauben, die können wir anpassen, um genau da und da hinzukommen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist auch so, diese immer wieder dahin zu gehen, immer wieder zu sagen, wir können es jetzt das, brauchen wir noch was? Ja, ist es soweit? Ja, das ist natürlich auch so. Und dann muss man auch sagen, man spricht dann oder wir sprechen dann immer von Stakeholdern, aber dahinter sind ja auch Personen, sag ich mal. Und da ist man dann eben auch oftmals darauf angewiesen, dass eben jemand sagt, wie der Jonas schon meint, ein Mischmeister oder wer auch immer, komm, ich probiere es jetzt auch mal aus oder ich gehe es auch mit. Ja. Und allein das zu sagen, wer ist der richtige Ansprechpartner, wen muss ich überzeugen, das ist gerade in der Tiefbauindustrie, ist das wirklich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Ja. Und das sage ich mal, ist auch nochmal so eine Komponente, die man vielleicht am Anfang gar nicht mitdenkt, weil man sagt, okay, ich kenne das so, da gibt's eine Ansprechperson, das ist die für diesen Bereich. Das ist dann aber vielleicht auch gar nicht so, ja. Da gibt's dann auch viele familiengeführte Unternehmen, wo man sagt, okay, wer ist derjenige, der das bei denen quasi offen ist und auch sagt, ich ziehe das durch, ich will das durchziehen und ich will das ausprobieren, ja.
Ja, voll spannend. Also, was mich jetzt so interessieren würde, habt ihr denn, wenn ihr so in 5 bis 10 Jahren schaut, so habt ihr eine Vision, die ihr euch auf einen Zettel geschrieben habt? Oder sagt ihr, wir gucken mal? Das würde mich nochmal interessieren, in welcher Mittel- bis Langfristigkeit geht ihr das Thema oder ja eure Firma auch gerade an?
Ja, ich glaube, da kann ich auch nur an meinen Anfangsbeitrag anknüpfen. Wir werden recycelte Polymere in den Straßenbau bringen und das überall. Das heißt, erklärtes Ziel in 5 Jahren wäre schon 1 Million Tonnen Kunststoff wieder in den Straßenbau zu bringen. Idealerweise sind wir dann auch schon mit anderen Produkten unterwegs, die ähnliche Wirkung entfalten können in der Baubranche. Und da wird es hingehen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Wir beenden ja den Podcast immer damit, dass ihr nochmal einen Appell loswerden könnt oder vielleicht haben wir noch nicht die richtige Frage gestellt, auf die ihr aber noch antworten wollt oder ihr wollt noch was mitgeben. Ich fange mal bei dir an, Fabian. Was möchtest du noch loswerden?
Ich glaube, ein bisschen habt ihr auch die richtigen Fragen gestellt für das, was ich da loswerden möchte. Weil, wie gesagt, kommt aus dieser Historie, dass man eben viel ausprobieren muss, eben auch, um aufs Richtige zu kommen, würde ich da gerne den Appell rausgeben an die Unternehmen, dass man auch diesen Weg, dass man den gemeinsam mit jungen Unternehmerinnen und Unternehmern diesen Weg geht, dass man dem gegenüber offen ist und wird da eben auch gerne mitgeben, dass man dann eben auch am Ende bei was rauskommen kann, was eben nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich nachhaltiger ist. Und ich glaube, wenn man das beides verbinden kann und das auf den Blick hat, dann lohnt sich's doch, diesen Weg zu gehen, oder? Dann sollte man das doch machen, dann sollte man doch offen sein. Und das würde mich freuen, das finde ich super. Ich glaube, das würde uns allen gesellschaftlich wirklich einen Mehrwert bringen.
Vielen Dank.
Und du, Jonas?
Dann würde ich meinen Appell an all die Unternehmer in der öffentlichen Verwaltung richten, auch da gerne mit Mut voranzugehen und sich einfach mal zu trauen, neue Dinge auszuprobieren, sei es im Straßenbau oder auch irgendwo sonst. Da sind sicher ganz, ganz viele gute Ideen mit dabei. Und
vielen Dank für eure Zeit. Ich fand's so spannend. Also auch wie cool. Ich denke mir die ganze Zeit, war den beiden so vor 7, 8 Jahren bewusst, dass sie das jetzt machen? Weil ihr schüttelt beide mit dem Kopf. Ne? Das ist auch irgendwie auch so cool.
Ich glaube, wäre es gut gewesen, dann wäre es nicht passiert.
Ja, vermutlich. Direkt einen Bogen drum gemacht. Nein, super spannend. Danke für eure Einblicke. Ganz, ganz viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Und ich bin ja eh überzeugt, man läuft sie sowieso nochmal über den Weg. Aber alles Gute für euch.
Ja, herzlichen Dank.
Vielen Dank. Euch auch.
Dankeschön. Ja, danke auch für die Einladung.
Sehr gern.
Ja, Maike, wir hatten jetzt Fabian und Jonas von EcoPulse zu Gast. Was nimmst du denn mit?
Ja, ich finde das erstmal so spannend, ne? Und ich finde das irgendwie so eine geile Story. Habe ich ja jetzt gerade am Ende die beiden ja auch nochmal gefragt, so, ne? Da studierst du an der Uni, hast du bestimmt irgendwelche Wagenpläne im Kopf und dann stolperst du da in so ein Projekt rein und 5 Jahre später bist du halt Unternehmer und guckst, dass du irgendwie aus Plastik Asphalt bast und so irgendwie sowohl ökonomisch als auch ökologisch da irgendwie Mehrwerte rausziehst. Also ich finde das einfach, ich finde diese Geschichten so cool einfach und es war ein spannender Austausch und ja, es ist halt super interessant nochmal diese, die du ja auch immer wieder betont hast, ne, man geht halt auf der Straße, man beschäftigt sich nicht so viel damit, aber was da einfach an Tonnen auch natürlich rausgeht jedes Jahr und immer wieder auch verbessert werden muss und so. Also wir reden ja auch über ein kontinuierliches, nicht einmal ist die Straße fertig und das war's dann. Das kennen wir ja alle, die vielen Baustellen, die wir, glaube ich, in jeder Stadt, auf jeder Autobahn haben, weil eben neu angepasst werden muss. Und da sich damit wirklich da reinzugehen, finde ich spannend und cool, die beiden kennenzulernen. Was bleibt so bei dir hängen?
Ich finde gerade spannend, dass es natürlich auch so eine komplexe, starre Geschichte ist, in die man da reingeht als junges Startup mit einer neuen Idee. Und das ist einfach auch ein dickes Brett, was man da bohrt, ja. Also eben Vergabeverfahren, halt sehr klassisch, Ich glaube, da wird jetzt auch nicht, da kommt auch nicht alle zwei Jahre die Superinnovation, sondern das dann sehr dezentral, unterschiedliche Strukturen. Das macht es wahrscheinlich auch echt im Zelt schwierig. Und insofern finde ich das halt super, dass die da weitergekommen sind und halt tatsächlich dann auch Autobahnen schon bauen. Also sozusagen, dass das dann auch tatsächlich schon verwendet wird. Also gefühlt ist das so ein bisschen der Endboss. Diesen Aspekt finde ich halt spannend. Es gibt auch noch einen weiteren Aspekt, in dem wir jetzt halt im Nachklapp nochmal so ein bisschen drauf eingegangen sind, dass ja auch am Ende diese Autobahn da liegt und die ja dann auch wieder dann nochmal recycelt wird. Ja, alle paar Jahre gibt's ja diese Riesenmaschinen, die dann einmal drüber rauschen, vorne das abknuspern und hinten liegt der neue Asphalt wieder drauf. Also das bedeutet, die Sachen sind ja dann auch, können dann auch wieder recycelt werden und halt wieder auch weiterverwendet werden. Also insofern ist das jetzt nicht nur so ein komplettes Downcycling, sondern das ist ja auch etwas, was dann halt hinterher immer wieder Verwendung findet. Also das ist auch noch ein Aspekt, den ich halt spannend finde. Und das ist eben dann aber auch gleichzeitig halt eine Verwendung, wo man halt, wie gesagt, also für diesen ganzen Plastikkram, der halt sonst verbrannt wird, wo es halt zumindest halt dann irgendwie auch nochmal Mehrwert schafft und es einfach auch offensichtlich ist, dass es dafür wirklich jetzt kein neues Erdöl mehr braucht. Mhm. Ne? Also das ist schon spannend. Ja, also bin ich halt tatsächlich mal gespannt, wie es bei denen weitergeht. Werden wir mal ein bisschen im Auge behalten. Ich finde das halt toll, junge Unternehmer zu sehen, die eben auch in diese klassischen Themen reinstechen. Drücke ich die Daumen.
Ja, dem schließe ich mich an. Hat mal wieder Spaß gemacht, Nils. Und wir hören uns bestimmt bald schon wieder in der nächsten Folge.
Ja.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.